In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Können wir das akzeptieren, dass wir irgendwie sagen, ist es besser, dass du nicht bist? Oder müsste nicht unser Anspruch als Gesellschaft sein, wir helfen und finden mit dir einen Weg, eine Lösung und es wird sich eine Tür auftun?
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie lotet sorgsam aus, um sicher zu gehen, kein Detail zu übersehen und ist stets verlässlich in ihrer Kommunikation, Transparenz und Ausgewogenheit. Stille Wasser sind tief und bei ihr sogar glasklar aus verlässlicher Quelle. Du kannst mit ihr lachen, du kannst ihr vertrauen und du kannst dich glücklich schätzen, wenn du sie hier heute hören kannst. Hallo Elisa.
Hallo Tirza.
Danke, dass du heute hier bist. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ich freue mich, wirklich. Und danke für dieses Intro. Ich bin ganz bewegt.
Das bist du. Also ein Auszug davon. Ich glaube, du bist noch viel, viel mehr. Dein Lieblingsgetränk ist einmal Kombucha und einmal Sekt. Und ich sage es dir so, wie es ist. Für Sekt hat es gereicht. Für den Kombucha müssen wir noch üben. Und wenn du uns das nächste Mal besuchen kommst, sind wir soweit. Tabea bringt dir den Sekt.
Super, danke schön.
Weißt ja, eigentlich machen wir das nur fürs Mikro, nur für die Ästhetik. Nee, greif ruhig zu, also genau. Es ist wirklich so, wie es ist, dafür hat es gereicht. Das erzähle ich dir außerhalb vom Mikro.
Da bin ich drauf gespannt.
Ja, zum Wohl. Also Kombucha von einer bestimmten Marke trägt den Titel Carpe Diem, nutze den Tag. Was bedeutet es für dich, im Hier und Heute zu sein?
Spannende Frage. Also ich glaube, das ist was sehr Elementares, im Hier und Heute zu sein und auch was sehr Herausforderndes, wirklich in dem Moment zu sein. Also das merke ich selber immer wieder. Man ist so schon so fokussiert auf das Morgen, was kommt dann, was ist in der Zukunft dran oder was ist mir auch nicht gelungen. Aber einfach mal in dem Moment zu sein, wirklich in dem Gespräch, in der Arbeit, im Lesen des Buches, ist so ein Geschenk, wenn man es schafft oder einfach nur auf einer Bank sitzt und den Sonnenuntergang genießt. Ja, das ist für mich was unglaublich Wertvolles, aber gerade weil es mich auch herausfordert, Wertvolles. Ja.
In dem Moment zu sein oder auch ganz im Gespräch zu sein. Du bist heute hier, ganz im Gespräch. Denn du bist die Geschäftsführerin von der Stiftung Ja zum Leben. Was verbirgt sich hinter dem Namen Ja zum Leben?
Hinter der Stiftung verbirgt sich ganz, ganz viel. Eine Förderstiftung, die ganz, ganz viele Projekte fördert und auch ins Leben hilft. Also das ist so der Anspruch von der Stiftung. Menschen, die für eine Sache brennen, und in dem Fall ist das jetzt als unser Thema für die Familie, für Mutter, für Kind brennen, dass wir denen ermöglichen, vor Ort lokal Hilfe zu leisten, Dinge aufzubauen, eine Beratungsstelle aufzubauen, einen Café aufzubauen, eine Kleiderkammer aufzubauen, ein Haus aufzubauen, in dem Frauen unterkommen können, die in einer zum Beispiel missbräuchlichen Situation sind und schwanger sind und irgendwie einen Ort brauchen, wo sie ankommen können. Und das ist dieses Hebammenmäßige auch, was die Aufgabe der Stiftung ist, dieses Ja zum Leben vollumfänglich zu unterstützen bei Menschen, die einfach dafür brennen und da einen Unterschied machen wollen und ganz in Freiheit und Bewegtheit, also mit Bewegtheit meine ich, getrieben sind von diesem Herzensanliegen, da was zu ermöglichen, was so vielleicht ohne die Stiftungshilfe nicht möglich wäre, weil die finanziellen Mittel fehlen. Wir können vernetzen, wir können verbinden, sagen, okay, schau dir mal das und das Projekt an, das geht in eine ähnliche Richtung, vielleicht könntest du da Know-how auch abgreifen, und das ist so genau das, was sich ein bisschen hinter der Stiftung oder hinter dem Namen erstmal verbirgt. Ja, also eine Fördertätigkeit, ein ins Leben bringen von Projekten und Aktionen.
Wow, das heißt zum einen Fokus Frauen oder auch eben Familien oder das, was lokal vor Ort einzelne Menschen brauchen oder auch zu Themen, die wahrscheinlich auch gesellschaftsrelevant sind. Und zum anderen eben auch Projekte oder auch Menschen, die es auf dem Herzen haben, dass ein Projekt entstehen kann, dass ein Haus eröffnet werden kann oder. Das heißt, ja zum Leben eben im Werden, im Beginn.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Das, was unser Anliegen ist, ist eben auch Dinge, die beginnen, zu stärken und zu heben und dann aber gleichzeitig auch auf eigene Füße zu stellen. Also das ist eigentlich unser Wunsch oder unser Ziel. Das ist nicht in jedem Projekt möglich. Manche Projekte sind sehr, sehr klein, lokal vor Ort, können nicht auf Dauer ihre Arbeit allein finanziell stemmen und das ist auch absolut legitim. Aber wir wollen, oder unser Anliegen ist, wenn Projekte es auch schaffen, auf eigenen Füßen zu stehen, umso besser. Ja, also und so ist es ja auch mit dem Leben. Also wenn jetzt ein Kind in die Welt kommt, geht es darum, ihn erstmal zu begleiten, ins Leben auch mit zu verhelfen, mit all dem, was ein Leben birgt, an schönem, aber auch an herausfordernden Dingen, auch an schwierigen und traurigen Sachen und dann aber eben auch ins Leben zu entlassen. Und wie es in der Familie ist, du lässt dein Kind ja in der Regel nicht einfach komplett los, beziehungsweise bist immer wieder da als Ansprechpartner und so sind es wir als Stiftung auch.
Hinter jeder Stiftung steckt ein Anfang oder eben auch ein Stifter, eine Stifterin. Wer hat die Stiftung Ja zum Leben gegründet und was war der Anlass dafür?
Also unsere Stifterin ist Johanna Gräfin von Westfalen. Das ist eine Galionsfigur, würde ich sagen. Eine Frau, die ich selber nicht kennenlernen durfte, weil sie schon verstorben ist, bevor ich zur Stiftung gekommen bin. Weil sie war sehr gesellschaftspolitisch engagiert, unter anderem auch beim Sozialdienst katholischer Frauen und hat da ganz konkret die Nöte von Familien und vor allen Dingen auch von Frauen im Schwangerschaftskonflikt gesehen. Und das hat sie unglaublich bewegt. Und da ist es auch für ihren Hintergrund wichtig zu wissen, sie kommt aus einer Familie. Ihr Großonkel war Kardinal von Galen, der sogenannte Löwe von Münster, der ja damals in der Zeit der Nazis gegen die Euthanasiegesetze aufbegehrt hat. Und da hat sie auch so ein Erbe in der Familie mitgetragen, wo sie einen ganz feinen Sensus dafür hatte, wo wird die Menschenwürde auch vielleicht angegriffen oder wo braucht es die Anwaltschaft für Personen. Und sie hat einfach gesehen, gerade in diesem Dienst, bei dem Sozialdienst katholischer Frauen, wie groß die Not von Frauen ist im Schwangerschaftskonflikt und wie alleine trotz gewisser staatlicher Auffangsysteme eigentlich Frauen sind. Und hat das mit als Anlass genommen, die Stiftung Ja zum Leben zu gründen, weil sie gesagt hat, es braucht einfach noch mehr Hilfe, noch mehr Unterstützung und eben dieses zweifache Ja. Also ich spreche dieses Ja zu der Frau, zu ihrem Konflikt, zu dem dieser schwierigen Situation, in der sie steht und die auch ernst zu nehmen. Und das ist ja ganz, ganz unterschiedlich und ganz vielschichtig und ohne das auch zu werten, aber gleichzeitig auch dieses Ja zu dem Kind zu sehen. Also dass da ein Mensch ist, der auch des Schutzes und der Hilfe bedarf und da einfach alles zu ermöglichen, damit der Frau auch dieser Mut gemacht wird, Ja zu diesem Leben zu sagen, aber da eben doppelt Ja, Ja zu ihrem Leben, auch zu ihren Kräften, ja, also dass sie das schaffen kann und das nicht alleine schaffen muss, ja, also das ist auch ganz wichtig, es ist ja so, wenn jetzt jemand in einem Schwangerschaftskonflikt ist, der ist ja nicht, also der Konflikt ist ja nicht zwingend gelöst, wenn das Kind dann geboren ist oder wenn das Kind dann nicht mehr da ist, sondern es ist, die Hintergründe des Konflikts sind ja oft noch da. Also sei es finanzielle Probleme, partnerschaftliche Probleme etc. pp. Das ist ein ganz, ganz weites Feld. Und dass es da einfach wichtig ist, als Partner, als Stütze, als Hilfe da zu sein und da Projekte eben zu fördern, die in der Fläche dass diese Hilfe mit weiter ausbauen. Ja, und da sind wir noch lange an keinem Ende angekommen, weil es immer noch ganz viel Hilfe bedarf, Unterstützung, Angebote, die auch erstmal gesehen werden müssen, gefunden werden müssen auch, wo es dieser Hilfe bedarf. Und Was so ein bisschen exemplarisch für sie steht, ist von einer Diskussion, die sie mal hatte, die mir erzählt wurde aus der Familie heraus. Und zwar ist sie gefragt worden, was war ein ganz, ganz schwerer Konflikt und man wusste nicht ein noch aus, wie kann man das lösen. Das Kind war auch nicht gesund, wo man jetzt nach dem ersten menschlichen Ermessen gesagt hätte, ja, dann ist es vielleicht doch besser, dass dieses Kind nicht in die Welt kommt. Wo die Gräfin gesagt hat, nein, gerade dann müssen wir helfen. Also in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, hat sie für sich daraus gezogen. Ja, können wir das akzeptieren, dass wir irgendwie sagen, ist es besser, dass du nicht bist? Oder es nicht, müsste nicht unser Anspruch als Gesellschaft sein, wir helfen und finden mit dir einen Weg, eine Lösung und es wird sich eine Tür auftun. Und dass dieser Weg kann schwer sein und es ist nicht alles glamourös und alles löst sich einfach in Wohlgefallen auf. Aber gerade da müssen wir hin, gerade da müssen wir helfen. Und dieses gerade jetzt, gerade dann, das war dieser Antrieb der Gräfin, der mit dazu geführt hat, dass die Stiftung gegründet wurde.
Von welchem zeitlichen Rahmen sprechen wir dann? In welchem Jahr wurde die Stiftung gegründet?
Ende der 80er, 1988 war unser Gründungsjahr. Also das heißt, wir sind jetzt fast dann bald 40 Jahre in der Welt als Stiftung.
Wow. Ja. Also da kann man an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch sagen. 1988 sah die Welt aus wie 1988. Heute, jetzt in diesem Jahr, erleben wir, wie die Welt aktuell aussieht. Was würdest du sagen im Heute zu diesem doch sehr spezifischen und auch sehr lebensbejahenden, bedingungslos bejahenden Anliegen von der Gräfin?
Also das Anliegen der Gräfin wird weitergetragen unter anderem von ihrer Tochter Elisabeth Hohenberg, die unsere Vorsitzende ist, und versuchen dieses bedingungslose Ja eigentlich ins Heute zu übersetzen. Was bedeutet das ganz konkret 2025? Was ist nötig, damit dieses bedingungslose Ja, dieses Ja zur Mutter, dieses Ja zum Kind gesprochen werden kann? Und das sind ganz viele Facetten. Ja. Es bedarf einer Sprache, in der dieses Thema ins Wort gebracht werden kann, sodass es verstanden werden kann. Ja. Also einer ganz wertschätzenden Ansprache auch, aber auch einer Klarheit. Ich habe den Eindruck, es gibt so eine gewisse Unklarung in der Sprache oder auch in dem, wie wir über das Thema sprechen, auch eine große Tabuisierung. Das halte ich für ganz schwierig. Wir sprechen oft ja immer von einer selbstbestimmten Entscheidung und das für diese selbstbestimmte Entscheidung ist einfach auch eine Wahrhaftigkeit und eine Klarheit in der Sprache notwendig. Was passiert, wenn ich mich jetzt gegen dieses Kind entscheide? Also dieses Bewusstsein auch, das ist ein Mensch oder die Frage, wie rede ich über dieses Thema? Ist es einfach nur Gewebe? Aber was hat dieses Gewebe mit seiner eigenen DNA? Was hat es eigentlich für Auswirkungen? Und bin ich nicht auch einfach nur Gewebe mit einer DNA? Was unterscheidet mich von diesem Kind? Und wie können wir helfen, da zur Seite stehen? Welche Angebote bedarf es, um da Hilfe zu ermöglichen, eine Sprachfähigkeit auch zu ermöglichen und einen zugewandten Blick auch zu ermöglichen, ohne Dinge zu verschleiern, zu verstellen, aber eben in Wahrheit und Liebe, sag ich mal.
Auf eurer Homepage steht, dass ihr 141 Projekte unterstützt. Was haben alle diese Projekte gemeinsam und wie kann man sich die Unterstützung vorstellen?
Ich fange mal mit dem zweiten an, wie man sich das ganz konkret vorstellen kann. Also wir unterstützen eine ganze Vielfalt an Projekten und die reicht eben von ganz konkreter Nothilfe. Also wir fördern zum Beispiel über Projektpartner wieder. Also wir fördern Beratungsstellen, Schwangerenberatungsstellen. Wir fördern Projekte, die eine entwicklungssensible, auch Sexualpädagogik fördern oder in die Gesellschaft tragen wollen, eben auch als eine Art Prävention oder die Frage nach, wie gehe ich mit meiner Sexualität auch verantwortungsvoll um. Das ist ja ein Thema, was einfach da auch mit hineingehört. Und wir fördern Projekte, die auch ganz konkret Familien unterstützen. Und da gehören zum Beispiel eben diese schon erwähnten Nothilfen hinein, die dann zum Beispiel, wo es darum geht, eine Familie hat gerade ein Kind bekommen, aber sie können die Miete nicht zahlen und haben eine Räumungsklage und werden betreut von einem Projektpartner, Art Schuldnerberatung zum Beispiel. Aber manche Dinge müssen eben auch direkt geklärt werden, damit eine Familie mit kleines Kind nicht auf der Straße steht. Und da stehen wir dann bei Fuß, wenn jetzt andere zum Beispiel Behörden nicht so unmittelbar helfen können, weil das ganze Prozedere zum Beispiel zu lange dauert, dass wir dann eine Überbrückung leisten. sodass die Familie in der Wohnung bleiben kann oder dass wir unterstützen bei Stromkosten oder Windelpatenschaft. So einfach so ganz basale, konkrete Nöte, die dann da sind oder was auch einfach dann sehr traurig ist, aber wo wir mit unterstützen, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind nach der Geburt stirbt und die finanziellen Mittel sind nicht da, um die Beerdigung sich leisten zu können. Und da auch die Frage, wer springt dort ein? Und wenn wiederum andere nicht da sind, das ist schon unser Anspruch auch, dass die staatlichen Hilfen erstmal abgerufen werden, weil wir auch den Staat in der Verantwortung sehen. Aber wenn das nicht möglich ist oder Dinge zu lange dauern, dann springen wir auch da ein und leisten dann zum Beispiel die Hilfe und finanzieren die Beerdigung des Kindes. Was uns auch dann natürlich anfasst, diese Trauer und dieses Leid zu sehen, und zu sehen, okay, da ist dieser Behördendschungel und diese Situation dann damit auch zu erleichtern. Und dann sind eben größere Projekte wie die Villa Vie, also mit der Beratungsarbeit, aber auch eben der Hilfe nach Schwangerschaftsabbruch uns ein ganz wichtiges Thema, weil das eben auch so einen Präventivcharakter hat. Es betrifft so viele Frauen und dass man da dieses Tabu eben auch aufbricht und Raum gibt für diesen Schmerz, für dieses Aufarbeiten auch. Wir unterstützen über 24 Beratungsstellen innerhalb Deutschlands, sei es teilweise mit Personalstellen, sei es mit finanziellen Hilfen, Mietunterstützung oder punktuelle Hilfen, was Nebenkosten zum Beispiel angeht, Notunterkünfte, wo Frauen unterkommen können. Also Kleiderkammern, es ist wirklich so eine ganz, ganz große Bandbreite. Und das, was eigentlich alle Projekte verbindet, ist dieser lebensbejahende Ansatz. Also alle die Menschen, die ich dort kennengelernt habe und kennenlerne, das sind oft so beeindruckende Menschen, die auch mit einem ganz eigenen Schicksal, einer ganz eigenen Geschichte ihre Arbeit machen, vielleicht selber sogar von einer Abtreibung betroffen waren, sei es in der Familie oder das selbst durchlitten haben, die ein behindertes Kind haben und sich deswegen besonders für Inklusion einsetzen oder dafür, dass Menschen mit Down-Syndrom eben auch einen Platz in unserer Gesellschaft und im Leben haben. So eine ganze Fülle von beeindruckenden Menschen, die dahinter stehen und lokal vor Ort manchmal im kleinen Rahmen, manchmal im großen Rahmen, sich da ganz hineinbegeben. Und das finde ich also zutiefst beeindruckend, wie man so wirkt und da versucht, auch einen Unterschied zu machen.
Stiftung klingt erstmal groß und ist vielleicht auch groß, aber von dem, was du beschreibst, dass vielleicht Stromkosten bezahlt werden können für die jeweilige Familie oder alleinerziehenden Mutter oder dass ja andere Dinge, die akut sind, ne, wenn die Miete mal nicht gezahlt werden kann oder eine Räumungsklage im Raum steht oder, das ist ja ganz prägnant und auch ganz wendig, also groß gleich trotzdem wendig sein, das ist ja ganz, ganz spezifisch. Mhm. Also das klingt gar nicht nach einem Riesenapparat und langen Entscheidungswegen, sondern das klingt danach so, ihr habt für euch eine ganz klare Klarheit. Du hast ja auch gerade schon auch gesagt, ne, wie ist die Stiftung entstanden, mit was für einem Anliegen und an dem Anliegen seid ihr dran. Und gleichzeitig könnt ihr in die Peripherie und Menschen in der jeweiligen Situation helfen, weil das ist ja dann eine akute Not. Wie soll ich die Miete bezahlen?
Es ist ein Privileg, was wir auch irgendwie haben. Also es ist jetzt nicht so, wir sind keine Riesenstiftung und wir können nicht alle Nöte auffangen, aber diejenigen, die wir unterstützen können, die dann eben über Projektpartner zu uns kommen, da freut es uns, wenn wir Hilfe leisten können und eben da den Unterschied machen können. Und ich glaube, dass es da dieser Wendigkeit bedarf, auch einer Klarheit, aber natürlich braucht es auch einer Prüfung. Und deswegen ist es so wichtig, dass es lokal vor Ort Beratungsstellen, Organisationen gibt, die direkt mit den Menschen face-to-face im Kontakt sind, die die Situation einschätzen und dann eben auch sehen können, naja, reicht denn jetzt einfach eine finanzielle Unterstützung, weil das ist das, was wir als Stiftung machen können. Wir machen keine Beratung selber. Oder bedarf es nicht auch noch viel, viel mehr? Bedarf es einer längerfristigen Begleitung? Bedarf es auch der Hilfe einfach beim Sortieren erstmal der Rechnungen, wenn Rechnungen schon lange nicht mehr aufgemacht werden? Das Ganze auch anzugehen, ja, und da eine Hilfe zu sein. Und deswegen ist das ein Hand in Hand mit den Projektpartnern. Da haben wir eben auch das Vertrauen, dass dort vor Ort dann die Dinge gut geprüft und angeschaut angeschaut werden und konkret geholfen wird. Ja, aber diese Wendigkeit haben wir auch, vielleicht liegt es daran, weil wir auch eine kleine Stiftung sind. Es gibt eine Unmittelbarkeit, es muss nicht durch einen riesen Apparat, die Dinge werden bei uns geprüft, aber es ist jetzt nicht so, dass man durch die zweite, dritte, vierte Stelle noch muss, bis dann ein Antrag genehmigt wird, sondern wir haben natürlich in der Kleinheit der Stiftung andere Wege, als jetzt auch eine Behörde zum Beispiel andere Wege hat. Ja.
Erinnerst du dich an eine Geschichte oder Begebenheit, die dir noch echt noch so nachgegangen ist, wo du sagst, boah, da hat echt unsere Unterstützung einen Unterschied gemacht?
Also es gibt so viele kleine Sachen, wo wir einen Unterschied machen konnten, was mich eigentlich immer mehr noch bewegt, als wenn es so ein großes Projekt ist, was ins Leben gerufen wird. Das ist schon toll und super, gerade wenn es auch so langfristig ins Leben geht. Aber gerade diese kleinen Hilfen oder wenn wir dann mit unterstützen können, dadurch, dass wir diese eine bestimmte Beratungsstelle vor Ort unterstützen, die dann wiederum vor Ort einer Jungfrau, die während der Ausbildung schwanger geworden ist, hilft, dass sie diese Leben mit dem Kind meistern kann und wir mit unterstützen können, dass sie während der Ausbildung trotzdem noch irgendwelche Fortbildung machen kann, obwohl sie kein Unterstützungssystem hat, aber durch die Beratungsstelle, durch dieses Netz, was sich daraus wiederum ergibt, ihr Leben auch erleichtert wird. Und das sind die Dinge, die mich dann beeindrucken. Ja. Und das ist, glaube ich, schon auch immer so dieses, wo ich den Eindruck habe, was einen Unterschied macht, ist dieses Ermutigende und nicht direkt auch in eine gewisse Negativität hineinzugehen, nicht blauäugig blind, also das ist auch wichtig. Aber dieses eine Fünkchen, Quäntchen Mut macht manchmal einfach den Unterschied. Wenn das gesät werden kann oder quasi dann das Feuer entzündet für eine lebensbejahende Entscheidung, dann finde ich das unglaublich beeindruckend, weil man steckt ja selber nicht in dem Leben drin und das Leben ist so komplex und manchmal so, so schwierig und verfahren. Und da dann diesen Mut für das Kind zu finden, ist unglaublich beeindruckend. Das heißt, mich beeindrucken eigentlich gerade auch diese Frauen und Familien, die dieses Jahr finden und andererseits auch die Menschen, die sich dieses Jahr nicht gefunden haben, aber sich dem stellen. Also was ihr ja auch in eurer Arbeit erlebt, dass man aus welchen Gründen auch immer dieses Jahr nicht sprechen konnte, aber einen Ort hat, wo man Hilfe auch erfährt, damit umzugehen und zu fragen, ja, was hat mich gehindert, dieses Jahr zu sprechen und was hätte ich eigentlich gebraucht, damit ich dieses Jahr sprechen kann? Und das ist was, was wir in der Gesellschaft, glaube ich, auch uns stärker fragen sollten. Was braucht es eigentlich, damit man ein Jahr, ein mutiges Jahr zum Leben sprechen kann? Also die Probleme sind hier so vorrangig und die nehmen alles ein. Das kenne ich auch selber. Ja, wenn man irgendwie mit einem großen Problem konfrontiert ist, dann ist man ja erstmal wie in so einem Tunnel. Und man braucht ja dann irgendwie auch dieses Zurücktreten, zu schauen, was ist denn das Grundproblem, um die Dinge auch so ein bisschen zu sortieren. Und ich glaube, das ist einfach notwendig, da auch zu sortieren und zu schauen, welche Hilfen können wir eigentlich leisten und welche sollten wir auch als Gesellschaft leisten. Also können wir wirklich mit uns vereinbaren, dass wir sehr leichtfertig manchmal uns zurückziehen und sagen, es ist allein deine Entscheidung, aber dann sieht man mal die konkrete Situation und das ist gar nicht zwingend eine ganz selbstbestimmte Entscheidung, weil man so in diesen Zwängen drin ist, dass man sagt, also es ist mir nicht möglich, ja zu sagen, aber können wir helfen, diese Zwänge auch aufzubrechen, zu unterstützen, zu ermutigen, ja zu stärken? Also ist das nicht auch mit unserer Aufgabe?
Als Frage, ist das nicht auch unsere Aufgabe? Ist für mich gerade die Frage, was ist unsere Aufgabe oder was könnte unsere Aufgabe sein, die wir dir jetzt auch gerade zuhören? Mhm. Das heißt, wie können wir die Stiftung ja zum Leben unterstützen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ganz vielfältig. Also natürlich, wir sind eine spendenfinanzierte Stiftung und leben allein ausschließlich von Spenden. Das heißt, wir freuen uns darüber, wenn man uns finanziell unterstützt. Wir haben einen Stiftungsbrief, den man abonnieren kann, wo man einfach über unsere Arbeit, aber auch über Projektpartner informiert wird. Also der Stiftungsbrief, wir bieten dort Raum, einfach Projekte vorzustellen. Projektpartner auch, dass sie sich selber vorstellen können. Das heißt, man bekommt erstmal auch einen Überblick über die Weite und die Vielfalt an Organisationen, die Hilfe leisten. Und so, dass man eben auch selber einfach sehen kann, in meinem Umfeld ist es gerade diese Situation, ich habe mal davon gelesen, vielleicht können die ja helfen. Was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, das hängt gar nicht nur mit der Stiftung zusammen, aber selber für sich zu fragen, wie ist eigentlich meine lebensbejahende Haltung? Nicht nur anderen gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, da dieses lebensbejahende, es ist gut, dass ich bin und es ist gut, dass der andere ist, selbst wenn er ganz anders ist und auch ganz anderer Meinung ist als ich, dass der andere ist, dass wir da mehr reflektieren vielleicht und auch selber dieses Ja zu uns und zum Leben sprechen können oder sprechen lernen. Genau, wir haben auch sonst noch eine Reihe an Materialien. Ich komme nur drauf wegen Sprechen, weil uns ist es auch ein Anliegen, einfach Sprachfähigkeit zu ermöglichen. Jetzt gerade, was das Thema auch Schwangerschaftsabbruch angeht, was ist das eigentlich? Wie sind die Phasen der frühkindlichen Entwicklung? Also, dass man einfach eine Sprachfähigkeit auch entwickelt. Was ist Abtreibung? Was ist, wie ist die Gesetzgebung? Damit man weiß, okay, wenn ich auch in eine Diskussion komme, da habe ich einfach erstmal die Fakten klar. Und das ist ganz wichtig, die Fakten klar zu haben. Das kann man kostenfrei bei uns bestellen. Wir haben auch Kindermaterialien, wo einfach ganz lebensbejahend und spielerisch über die frühkindliche Entwicklung und auch über das Thema Down-Syndrom, ja, es zwei Kinderbücher gibt. Genau, das kann man bei uns bekommen und gerne weitergeben und damit auch Samen sehen. Lebensbejahende Samen sehen.
Ja, also wir verlinken auf jeden Fall eure Homepage hier unter diesem Podcast. Und ich als Tierze, aber auch wir als Villavie können aus eigener Erfahrung sagen, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass es euch gibt. Und dass ihr diese Arbeit tut, dass es überhaupt die Stiftung gibt und ihr sie auch weiterhin so weitertragt, aber auch wie ihr das weitertragt in eurer Art und Weise. Was sind deine persönlichen Schnittmengen oder auch Gemeinsamkeiten mit dem Anliegen von Gräfin Johanna von Westfalen? Oder auch anders gesagt, an welchem Punkt holt sie dein Herz persönlich ab?
Da, wo sie mich abholt, ist der ganzheitliche Ansatz, den sie hat. Also dieses, es ist nicht allein der Fokus auf dem Thema Schwangerschaftskonflikt, sondern es ist dieser Ansatz, es braucht Verantwortung, bevor man schwanger wird, also da zu helfen, zu unterstützen, im Konflikt zu helfen, aber auch darüber hinaus und dann wiederum auch Hilfe nach einem Konflikt oder nach einem Schwangerschaftsabbruch zu leisten. Also einfach dieser ganzheitliche Ansatz, der so eine ganz große Weite auch mit sich bringt und ihre Klarheit und ihre Lebenszugewandtheit beeindrucken mich tief und eben diese Vielfältigkeit, die sie in die Stiftung hineingelegt hat, weil für sie klar war, also wir können nur das Leben fördern oder für das ungeborene Kind einstehen, wenn wir auch für die Frau einstehen und wenn wir für die Familie einstehen und dass das einfach Hand in Hand geht. Und das hat sie mit all ihrer Klarheit, die sie in sich getragen hat, gut vereinbart und in diese Stiftung hineingelegt. Und das ist das, was ich an der Stiftung und an ihr bewundere und wo sie mich in dem Sinne auch abholt oder was es mir auch ermöglicht, für die Stiftung zu arbeiten. Ohne diese Weite weiß ich gar nicht, ob das mein Ort gewesen wäre, aber weil die Stiftung diese Weite hat, ist das genau mein Platz.
Ihr habt genau diese Weite. Seid ihr dennoch mit Vorurteilen oder auch Zuschreibungen konfrontiert?
Ja, ich muss etwas lachen, weil das in der Tat immer wieder ein Thema ist und ich immer manchmal amüsiert bin eigentlich über die Karikatur unserer Arbeit oder auch von den Dingen, die Menschen im Lebensrecht tun. Also es ist so, es gibt zum einen dieses Narrativ, das wären ja alles Rechte, wäre rechtsextrem manchmal sogar, was ich absolut absurd finde, weil wir einstehen für die Menschenwürde und den Wert eines jeden Menschen, egal welcher Herkunft, welches Geschlechtes, welcher Religion, vollkommen wurscht, ja, auch egal in welchem Lebensumstand man ist, ja, das ist nicht an uns zu urteilen. Und wir sehen einfach den Wert eines jeden Menschen und da dann das zu framen, finde ich, also ein bisschen auch schizophren, kann ich nicht nachvollziehen und macht mir auch ein bisschen Sorge, weil das den Diskurs total verengt und wer darunter dann leiden wird, ist die Hilfe für die Frauen, wenn man da solche Szenarien auch aufbaut. Und es ist wirklich faszinierend, manchmal auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn dann irgendwelche Dokumentationen kommen und man sieht sich das an und denkt, okay, das sollen wir jetzt sein und dann schaut man sich so um und schaut das Team an und schaut die Projektpartner an und denkt, okay, also das sind irgendwie, ich weiß nicht, wen sie da meinen, aber uns können sie nicht meinen. Das finde ich also tragisch, traurig und gleichzeitig auch ein bisschen amüsant. Es ist schade, weil dieses Thema zu wichtig ist, aber es ist leider so aktuell.
Was würdest du denn sagen, müsste sich aus deiner Sicht gesellschaftlich ändern, um schwangeren Frauen, Paaren in Konflikten, kranken Menschen, alles was Krisensituationen und auch wirklich existenzielle Ängste hervorruft, im Miteinander, was müsste sich ändern, Elisa?
Ja, die gebe ich zurück. Was müsste sich ändern, Terza?
Was müsste sich ändern, ja.
Es ist ja leicht zu sagen, es müsste sich ganz viel ändern, aber es braucht ja diese Konkretion. Was es sicherlich bedarf, ist nochmal Nachjustierung, auch was Gesetze und Hilfsmöglichkeiten angeht. Und ja, wie soll ich das sagen? Also wir brauchen unbedingt ein besseres Unterstützungssystem für diejenigen, die in einer schwachen Situation sind, für die, die hilfsbedürftig sind und sei es jetzt am Lebensanfang, sei es am Lebensende. Und auch wieder, glaube ich, so ein Erwachen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir jemandem sagen oder spiegeln, eigentlich wäre es besser, wenn du nicht bist. Was sagen wir damit aus? Und ich glaube, wir geben nicht oft zu, dass wir das eigentlich sagen, wenn wir bestimmte Themen in einer bestimmten Weise bespielen. Jetzt zum Beispiel beim Schwangerschaftskonflikt, wenn wir zum Beispiel nur die Seite der Frau thematisieren und von Selbstbestimmung reden, aber weder das ungeborene Kind noch die Zwangssituation teilweise thematisieren, in denen Frauen sind. Aber auch so am Lebensende, wenn alte Menschen leiden und krank sind, da ist ja, macht es den Unterschied, wie gehen wir mit dem um und lassen wir sie alleine? Und ich glaube, dass das schon ein Anspruch auch an unsere Gesellschaft ist und das, was wir auch mit unserem Sozialstaat und mit dem wunderbaren Grundgesetz, was wir haben, also wir haben so viel Gutes in uns hineingelegt in unser Land nach diesen ganzen Schrecknissen des Zweiten Weltkriegs, dass wir da noch mehr raus schöpfen sollten. Wie gehen wir mit den Menschen eigentlich um und lassen wir Menschen alleine oder ist es nicht unsere Verantwortung, an der Seite der Menschen zu sein? Aber das ist natürlich nicht konkret. Ich glaube, es muss in jedem Bereich wirklich in eine Konkretion rein, zu überlegen, wie ist das, ja, sage ich mal, Elterngeld. Ja, total komplexe Angelegenheit. Teilweise, wenn man jetzt nicht firm ist, braucht man zwingende Beratung, um Dinge dann beantragen zu können, dass sie auch wirklich so beantragt sind, dass man das Beste für sich rausholt und sein Kind. Und das kann ja eigentlich nicht sein. Also eine Schwangerschaft ist schon herausfordernd, je nachdem auch wie der Lebensumstand ist. Solche Dinge müssten ja einfach einfacher sein. Also, dass das unmittelbarer verständlich ist und das ist nur ein ganz kleines, basales Beispiel. Ja, und das baut aufeinander auf.
Klein und basal und trotzdem genauso praktisch konkret, dass sich wahrscheinlich viele auch genau in diesem Beispiel mit dem Elterngeld wiederfinden werden, was du jetzt gerade genannt hast. Das ist für mich echt, also ist für mich wirklich krass, so dieses Anliegen im Ursprung, auch rein geschichtlich, dieses Einordnen, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg und jetzt zu fragen, boah, was brauchen wir jetzt in dieser Gesellschaft, wir leben? Eine letzte Frage, Elisa. Was bedeutet es, von sich etwas abzugeben, damit andere Menschen etwas mehr haben?
Du bist so wunderbar in der Formulierung. Es ist ein Samen säen und zwar auf die Zukunft hin. Also wir haben als Stiftungslogo ein kleines Pflänzchen, was aufgeht. Und das ist genau das, was die Gräfin bei der Stiftung gemacht hat. Sie hat diesen Samen reingesät, dieses Anliegen. Und das Spannende an der Stiftung ist, dass sie auf Ewigkeit angelegt ist. Also dass wirklich der Gedanke ist, ich gründe was, ich lege was hinein, um auf Dauer wirksam und wirkmächtig auch zu werden. Und diesen Samen zu entfalten in all seinen Spielformen. Ja, jeder Ast hat seine eigene Krümmung, seine eigene Ausgestaltung und ist wichtig. Und manchmal muss man auch gucken, dass man vielleicht ein bisschen zurückschneidet. Aber der Baum oder der Samen, das Ganze wächst und wächst und wächst. Und das ist das, was man mit einer Stiftungsgründung, glaube ich, sehr gut machen kann. Und was die Gräfin eben genau bei der Stiftung Ja zum Leben gesät hat, dieses Ja zum Leben in all seinen Spielformen in die Welt, in die Gesellschaft zu tragen. Und zwar nicht nur kurzzeitig, sondern auf Dauer.
Also an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an jeden einzelnen Menschen, der sich in die Stiftung Ja zum Leben hinein investiert, im Background oder Vordergrund, mit Spenden, in Beratung oder Begabung und vor allem in täglichen Entscheidungen. Und vielen Dank, dass ihr Menschen und Projekten durch eure Unterstützung vertraut und etwas Kostbares anvertraut.
dass Sie, also die vielen Projekte, das Anliegen von Gräfin Johanna von Westfalen, und zwar ein bedingungsloses Ja zum Leben, zu jedem Leben, ebenso in Ihrem Herzen tragen und versuchen, das praktisch werden zu lassen, egal welche Zeitepoche gerade modern ist. Und dir, Elisa, vielen Dank, dass du heute mit mir hier so darüber gesprochen hast. Und es ist wirklich ein großes Geschenk. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung, dass es euch als Stiftung Ja zum Leben gibt. Und dir und euch, die ihr gerade zuhört, möchte ich sagen, Ja zum Leben bedeutet Ja zu dir. Möchtest du noch was sagen?
Ja, Tirza, also danke für deinen Dank und dass ich hier sein durfte. Und ich gebe diesen Dank aber gerne auch zurück, weil das Wirken der Stiftung könnte nicht, also wir könnten nicht wirken, wenn es nicht Projekte gäbe wie eure Projekte, wie euer Projekt zum Beispiel Villa Vie, das ganz konkret vor Ort in Bochum einen Unterschied macht. Und von dem her auch danke für euch und euer Dasein und euer ganzes ja, Engagement und Herzblut, was da reinfließt und manchmal auch Schweiß, wenn da diese ganzen Packen an Lebensmitteln getragen werden oder die Villa Vie umgeräumt wird. Ja. Also wirklich da danke, weil ohne euch und ohne diese ganzen Projekte, die wir unterstützen, würden wir auch keinen Unterschied machen können und würde dieses Jahr zum Leben auch ein bisschen verpuffen. Aber es bedarf dieser Konkretion und ihr seid Konkretion vor Ort. Danke dafür.
Danke, das nehme ich stellvertretend fürs gesamte Team und allen Menschen, die im Guten und im Schönen mit der Villa Vie verbunden sind, an. Alles Liebe, bis dann. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Emily. Sie ist eine junge Lady und erzählt uns davon, wie es so ist, wenn man von klein auf in die Villa Vie kommt und wie es sich anfühlt, wenn der eigene Vater einfach nicht da ist. Sei dabei, es wird eine besondere Premiere.